Primal Compass. Immer wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immer Compass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Mit mir dabei, wie immer natürlich, der liebe Fridolin.
Servus.
Und wir haben, ich habe zum ersten Mal Fridolin gesagt. Ich sage sonst immer Frido. Aber jetzt wissen die Leute auf jeden Fall, dass du Fridolin heißt, falls sie dachten bisher Fridolin.
Jetzt ist raus, ja.
Jetzt habe ich dich entlarvt.
Kein Zweitnamen, aber meinen ganzen Namen verraten.
Scheiße. Naja, gut, passiert. Heute wollen wir darüber sprechen. Ein kleines Thema, was ich aus der letzten Beratung mitgebracht habe für dich, Frido, worüber ich mal gerne mit dir und vor unseren Zuhörern philosophieren, diskutieren oder einfach nur sprechen möchte. Und zwar hatte ich die Situation, ich hatte ein Immobilienberatungsgespräch und der Kunde war dann auch relativ happy mit dem Konzept, wie wir es machen. Er brachte dann aber den Einwand oder das Argument beziehungsweise die Idee zu sagen, hey, finde ich cool, was ihr da macht, aber für den Start würde ich, glaube ich, lieber mit einem Mehrfamilienhaus starten. Und okay, da dachte ich mir so, okay, think big, ne? Ist ja auf jeden Fall ein etwas kostspieligeres Vorhaben und hat ja auch so einige Chancen und Risiken. Es kommt halt nicht so oft vor, dass dieses Argument kommt oder diese Idee kommt. Und da würde ich einfach mal den Ball an dich spielen. Was hältst du denn grundsätzlich von dieser Idee? Kam dir das vielleicht auch schon mal vor?
Also, ich sag mal, Mehrfamilienhaus bauen, doch, kam auch schon. Mehrfamilienhaus grundsätzlich kaufen, ja, auch. Also, das Letztere ist definitiv häufiger. Ja. Mhm. Was halte ich davon? Also, grundsätzlich fallen mir dazu viele Dinge ein. Mehrfamilienhaus gegenüber Eigentumswohnungen oder, ja, vergleichen wir das mal, ich sag mal, Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, so, ich sag mal, wird ja selten als Kapitalanlage wirklich genommen, gibt's auch, ja, aber das sind meistens erfahrungsgemäß Objekte, die irgendwie schon im Familienbestand waren und dann irgendwann zur Vermietung genutzt werden, oder das sind eher ländlichere Regionen, wo jemand dann einfach das für sich als Konzept gefunden hat, aber klassischerweise sind's ja wirklich dann Mehrfamilienhäuser oder halt einzelne Eigentumswohnungen, und da den direkten Vergleich mal zu ziehen, naja, das Erste, was mir einfällt auf positiver Seite, meistens sind die Renditen pro Quadratmeter bei Mehrfamilienhäusern höher. Muss man einfach ganz offen sagen. Das ist einfach so, du kaufst eine Eigentumswohnung, das ist so, wie du kaufst ein Magnum-Eis, ja, kostet dann 3,50, so ungefähr, ja. Ich weiß nicht, was ein Magnum inzwischen kostet, aber in der Packung kostet dich halt 4 Stück 4,50, so ungefähr, ja. Ganz extrem ist natürlich das bei Mehrfamilienhäusern versus einzelnen Wohnungen nicht. Aber es ist schon ein Quadratmeterpreis in der Regel, ein Unterschied da.
So, ja, das leuchtet das ein.
Das macht es natürlich attraktiv für viele. Und was dann auch einige so sehen, naja, ich kann dann mehr oder weniger machen, was ich möchte. Ja, ich muss mich nicht mit anderen Eigentümern rumschlagen. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich würde gerne das alles mal auf Vordermann bringen, dann sagt da keiner, nee, ich aber nicht. Ja, oder auch andersrum, der Rest der Eigentümer ist zum größten Teil Eigennutzer und die wollen jetzt unbedingt, dass die Farbe im Treppenhaus mal nicht mehr weiß ist, sondern ein bisschen freundlicher und fröhlicher, und man macht auch mal die Haustür neu, obwohl sie noch in Ordnung ist, aber einfach schöner, weil die es wohnlicher haben wollen. Warum auch immer, ne? Um jetzt mal einfache Beispiele zu nennen.
Übrigens, nur mal zwischenzugrätschen an der Stelle, wir haben es schon mal gesagt, aber auch das, ne, wenn ihr euch irgendwo allgemein damit beschäftigt, in eine Immobilie zu investieren, die in einem Mehrparteienhaus liegt, achtet auf diesen Interessenskonflikt, schaut da mal nach, wie ist die Zusammensetzung der Eigentümer? Sind das Selbstnutzer oder sind es Kapitalanleger? Wir haben es schon mal besprochen. Ich wollte es an der Stelle einfach nochmal eingrätschen, dich unterbrechen, dich aus dem Konzept bringen
und
schauen, wie du damit umgehen kannst und jetzt wieder Anschluss findest.
Nee, passt. Also genau, das sind so die Punkte, wo man ganz klar positiv herausheben muss. Das sind wichtige Themen. Genau, was sage ich auf der anderen Seite? Naja, in dem Moment, wo ich in einem Mehrfamilienhaushalt irgendwas zu machen habe, was jetzt nicht unbedingt nur in einer einzelnen Wohnung ist, muss ich die Kosten auch komplett selbst tragen. Das ist einfach der Punkt. Ja, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus, das mir komplett gehört, eine kaputte Heizung habe, habe ich direkt ein Thema, dass in allen Wohnungen gegebenenfalls die Heizung nicht mehr funktioniert, alle Mieter irgendwann ankommen und sagen, wir machen Mietminderung, und ich zusätzlich die Kosten der Instandsetzung habe. Mhm. Habe ich das Thema, auch wenn ich eine einzelne Wohnung besitze in einem Mehrfamilienhaus, nicht in dem Ausmaß. Ja, also wenn dir dann einer Wohnung mal vielleicht die Miete gemindert wird, ist das was anderes versus ich habe ein ganzes Haus, in dem mir gegebenenfalls die Miete gemindert wird. Ne? Also jetzt mal so ein bisschen überspitzt dargestellt. Auch ist der Punkt mit, ich habe in einer Wohnung meinen Anteil für die Instandsetzung oder eine neue Heizung zu tragen. Also ist ja dann anteilig, wie viel mir sogenannte Miteigentumsanteil ich am Gesamtobjekt habe, wie viel ich dann auch wirklich da im Endeffekt tragen muss von so einer Maßnahme. Versus ich habe halt die gesamte Immobilie und muss logischerweise die gesamte Heizung selbst bezahlen und mich auch vor allem dann darum kümmern. Das ist ja dann auch wieder dieser Punkt mit monetärer Invest plus zeitlicher Invest. Das heißt, ich muss erst mit allen Mietern sprechen, muss mir mit denen gut zureden, dass ich das bald in den Griff kriege, muss dementsprechend mich darum kümmern, dass ich mir vielleicht auch von verschiedenen Heizungsmonteuren die Angebote einhole, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, muss die Angebote vergleichen, muss schauen, wer als schnellstes verfügbar ist, muss gegebenenfalls, wenn ich nicht genügend Rücklagen gebildet habe, auch mich um einen Kredit kümmern und gegebenenfalls unter Umständen auch hoffen, dass ich ihn bekomme. Und lauter so Geschichten, ja.
Also setzt ja eigentlich grundsätzlich eine höhere Bonität voraus, also dass du einfach mehr Geld auf der hohen Kante hast, denke ich jetzt mal. Da bist du ja eher der Experte, auch gerade was so die Finanzierbarkeit angeht. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hole mir für 200.000 eine Eigentumswohnung in einem Sechs-Parteien-Haus oder aber ich kaufe das ganze Sechs-Parteien-Haus für dann ne, ganz einfach hochgerechnet 1,2 Millionen. Das sind ja schon Unterschiede in der Finanzierbarkeit. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Und man muss dann halt auch immer in der Lage sein, jetzt wie du das eben so schön gesagt hast, nicht nur die Rücklage für seine eigene Wohnung parat zu haben, sondern sollte dann schon eher ne, die Rücklage für 6 Wohnungen
genau.
in der Hinterhand haben. Und setzt bei mir jetzt ganz laienhaft gesprochen einfach voraus, dass du einfach ein bisschen mehr auf der hohen Kante liegen hast oder haben solltest.
Okay, das waren jetzt sehr viele Punkte drin. Also ja. zum einen der Punkt mit, du solltest höhere Rücklagen bilden. Also ich würde mal ganz klar empfehlen zumindest, das, was du an mehr Rendite hast, ist auch das, was du aber letztendlich auch einfach nur mehr zur Seite legst. Ja, also du hast natürlich eine höhere Rendite in der Regel bei einem Mehrfamilienhaus, solltest du haben, weil du ja auch ein höheres Risiko hast. Ja, also du hast eine höhere Chance auf mehr und aber auch mit einem höheren Risiko. Das ist einfach so. Das geht immer so ein bisschen alles einher. Jetzt ist es so, wie du schon sagtest, man sollte höhere Rücklagen bilden und die Finanzierbarkeit. Also es kommt drauf an. Es gibt auf jeden Fall Banken, die finanzieren komplett Mehrfamilienhäuser zu 100%, also den vollen Kaufpreis, wenn die Bonität stimmt. Das heißt, wenn die sagen, das ist ein guter Kunde vom Einkommen her, der hat Rücklagen oder ist zumindest auch in der Lage, Rücklagen aufzubauen aufgrund des Einkommens und auch wie momentan das Objekt so dasteht, dann kann das schon mal möglich sein. Ja, in den meisten Fällen ist es allerdings so, dass ein Mehrfamilienhaus nach Ertragswertverfahren bewertet wird. Und Ertragswert, da wird halt quasi geschaut, was wirft das Objekt für einen Ertrag ab. Dann gibt es noch ein paar andere Parameter und anhand dessen wird der Wert ermittelt. Und der liegt ganz, ganz häufig und fast immer unter dem Marktwert, also dem, zu dem das Objekt verkauft wird. Liegt unter anderem auch daran, dass Mehrfamilienhäuser in der Wertermittlung eine kürzere Restnutzungsdauer, also grundsätzlich ein kürzeres Maximalalter haben als klassischerweise Einfamilienhäuser beispielsweise, ja. Mhm. Auch Eigentumswohnungen werden da teilweise anders bewertet, was zwar ein bisschen Käse ist, aber ist einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn. Mehrfamilienhäuser haben halt einfach Punkte, die man mit in der Kalkulation berücksichtigen muss. Das heißt, auch eine Kalkulation, die man für seine Eigentumswohnung beispielsweise nutzt, eine Excel, würde ich nicht 1:1 so kopieren für ein Mehrfamilienhaus. Also nicht einfach den Preis, jetzt weil es 10 Einheiten sind, mal 10 und dann die Finanzierung da drauf und so weiter und so fort, sondern ich würde auch die Rücklagen direkt mal ein bisschen höher setzen. Wie gesagt, einfach weil es meistens dann auf einen Schlag kommt und einfach mehrere Baustellen auf einmal aufkommen könnten, die einen härter treffen als jetzt bei einer einzelnen Wohnung. Mhm. Genau.
Gerade auch so für den Einstieg, wenn ich jetzt so mal daran denke, wie würde ich es für mich nochmal selber machen, dann wäre das für mich eher so, dass ich sage, naja, okay, ich sehe halt so ein gewisses Klumpenrisiko auch, ne? Wenn du so ein Mehrfamilienhaus hast und
natürlich.
Du machst jetzt nicht irgendwie 6 einzelne Wohnungen, die so ein bisschen verteilt sind, sondern 6 Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, dann ist natürlich, wenn es irgendwie was in der Region ist, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Sachen, wie du baust an einem Fluss, der Fluss läuft über, weil es die ganze Zeit regnet, dein Keller ist unter Wasser und 6 Mieter sagen hier Mietminderung, weil Keller nicht nutzbar oder keine Ahnung was, sondern halt auch, du bist dann ja schon irgendwie, also ist halt auch eine Gefahr, so, aber ich meine halt auch eher so regulatorische Dinge, die dann vielleicht in der Region auftreten oder wenn jetzt doch der große Arbeitgeber, ne, du bist irgendwo in der Region, wo ein großer Arbeitgeber ist und der baut auf einmal Stellen ab, dann ist das ja auch so, dass dann dein Objekt beispielsweise 6-fach davon betroffen ist, dass vielleicht die Makrolage in dieser Region ein bisschen abbaut, die Attraktivität sinkt, ja, weil Arbeitsplätze gehen und Geschäfte gehen und Zulieferer gehen, dann bist du halt auch schon mehrfach betroffen. Also das sehe ich so als eines der größten Risiken, wenn ich mir das Ganze jetzt mal so durch den Kopf gehen lasse.
Ja, also grundsätzlich finde ich, ist es immer noch, also ist ein Mehrfamilienhaus zu haben natürlich eine gute Sache und wird es auch grundsätzlich, wenn man es sich leisten kann und im Großen und Ganzen funktioniert, immer empfehlen. Allerdings muss ich auch Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Vielleicht nicht als erstes Objekt. Man sollte vielleicht erstmal damit anfangen, eine Immobilie zu haben, die man dann gegebenenfalls auch selbst managt. Ja, also was wäre so mein Empfehlungsweg? Mein Empfehlungsweg wäre erstmal der Konzeptimmobilie, einfach nur, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, anzufangen. Außer man sagt jetzt wirklich, ich weiß schon, das wird mein Ding, ich habe da mega Bock drauf und Immobilien werden ab sofort mein neues Hobby. Ich lasse Tennis, Golf und Radfahren sein. Ja, ab sofort nur noch Immobilien, dann, ja klar, selbst Immobilie suchen, sich einmal wirklich darum auch mit um alles kümmern, wirklich auch mal die Verwaltung eine Zeit lang machen, also nicht, ich kaufe jetzt die erste Immobilie, okay, hab sie einen Monat, ja, doch gut geklappt, los geht's für Mehrfamilienhaus, sondern vielleicht auch mal ein paar Monate lang abwarten und schauen, wie es sich so entwickelt. Und dann kann man natürlich mit dem zweiten oder als drittes Objekt mit dem Mehrfamilienhaus weitermachen. Also das ist so zumindest meine ganz klare Empfehlung. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man da, wie du schon sagst, ein höheres Klumpenrisiko hat. Genau. Was gibt's sonst noch bei Mehrfamilienhäusern so ein bisschen zu beachten? Was meine Erfahrung so zeigt, häufig hat man auch eine Gewerbeeinheit drin. Ja, also das ist nicht immer so, ja, aber das gibt's auch immer mal wieder. Auch das macht einen Unterschied. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte loslegen, Mehrfamilienhaus passt, ich habe Ahnung, es gibt Unterschiede. Ja, es gibt Unterschiede zwischen Parteienhaus mit Gewerbe, ohne Gewerbe. Das fängt schon damit an, mit wenn man sich selbst irgendwann darum kümmern muss, mit Energieausweise erstellen. Also mit Gewerbeeinheit, das ist auch schon im Energieausweisbereich deutlich teurer. Das heißt, wenn man eine Immobilie ankauft.
Ist ja auch ein nicht unerheblicher Unterschied, was für eine Art Gewerbe da ist, ne? Wenn ich jetzt das mal so aus der Versicherungsbrille sehe, dann ist ja eine Gefahrenerhöhung da, wenn ich da unten jetzt einen Imbiss drin habe, der kocht, der wo ein Herd, eine Fritteuse läuft, oder aber wenn ich, sage ich mal, da unten jetzt nur in Anführungszeichen ein Büro drin habe.
Gut, das sind ja letztendlich kannst du das ja so ein bisschen dann durch die Miete wieder reinholen. Mhm. Aber der Punkt ist, du willst es vermieten. Du kaufst es, dann gibt's schon häufig, das hätte ich auch schon erlebt, Verkäufer, die einem dann einfach fürs gesamte Haus, auch Makler, einen Energieausweis ausstellen für den Wohnbereich. Oder einfach irgendwie einen falschen Energieausweis, weil sie nicht angeben bei der Energieausweiserstellung, dass es unten ein Geschäftsgebäude ist, ja, also einen Gewerbeanteil hat sozusagen. Dann einfach nur einen Wohngebäude Energieausweis erstellen und zur Verfügung stellen, wo ich jetzt sage, halt stopp, das ist halt Käse. Ja, du brauchst dann einen für den Wohnbereich und du brauchst einen für den Gewerbebereich. Und der Gewerbebereich ist aber halt unglaublich teuer. Also da gibt es nur sehr, sehr viele Energieberater, sehr wenige Energieberater, die diese ausstellen können. Und der Aufwand ist hier etwas höher und deswegen sind die auch einfach teurer. Und das Wichtige ist aber auch für einen selbst zu wissen, wenn man so eine Immobilie dann irgendwann verkaufen will oder auch einfach grundsätzlich vermieten, braucht man immer einen gültigen Energieausweis. Also auch das ist ein Kostenpunkt, der am Ende die Rendite, zwar nicht erheblich, aber in Summe halt auch etwas schmälert. Das muss einem einfach nur bewusst sein. Ja. Also weil es einfach viele, viele kleine Punkte sind. Und was ist sonst noch bei einer Gewerbeeinheit wichtig? Naja, Gewerbemietverträge sind nicht wie Wohnmietverträge. Da gibt es andere, einen anderen Kündigungsschutz oder auch Nicht-Kündigungsschutz, andere Fristen, was Kündigungen betrifft, grundsätzlich andere Regularien in der Vertragsgestaltung. da sollte man sich auch dementsprechend mit beschäftigen. Und dann ist auch wieder das Thema Finanzierung. Genau, weil die Banken sagen natürlich, naja, Gewerbe, jetzt kommt es ganz stark drauf an, was ist das für ein Gewerbe? Ja, also das klingt immer so ein bisschen, ja, ich finde schon fast gemein den Pächtern in diesem Bereich gegenüber oder den Betreibern, aber ich habe schon sehr oft die Pauschalaussage bekommen bei einer Voranfrage, wo es Gewerbeeinheit halt einfach gab. Wir haben grundsätzlich kein Problem mit Gewerbeeinheit, aber Shisha-Bar und auch manch anderes, ich sag mal Rotlichtmilieu-Gewerbe, sind pauschal raus. Irgendwie ist aber Shisha-Bar ist immer drin, immer. Das wird immer als pauschales Ausschlusskriterium genannt.
Okay.
Ist sehr spannend. Also es kommt definitiv aufs Gewerbe an.
Vielleicht ist es schon so viel.
Ja, genau.
Keine Ahnung. Nein, aber ich stelle es mir halt auch schwierig vor, wenn man es dann irgendwie kaufen, verkaufen will, dieses Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit, dann, wenn die Bank dann halt auch wissen möchte, ne? Also es ist ja schon immer ein ordentlicher Akt, sämtliche Unterlagen der letzten Jahre auch reinzuholen und ich glaube dann von der Gewerbeeinheit nochmal wieder von den letzten Jahren auch irgendwelche Dokumente reinzuholen, da hast du ja wieder richtige Schuhkartons voll mit Unterlagen.
Das geht, aber du musst halt nachweisen, seit wann gibt es den Mietvertrag, wurden dann die Mieten immer regelmäßig gezahlt, wollen manche sehen. Mhm. Also der große Punkt ist ja immer, die Bank muss für sich das Szenario aufmachen, was passiert im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall zahlt der Eigentümer seine Kreditraten nicht. Warum, ist ja erstmal egal, aber er zahlt sie nicht, Kredit wird nicht bedient und sie müssen in die Zwangsversteigerung gehen. Und dann müssen sie halt überlegen, okay, was bekommen sie denn im schlimmsten, schlechtesten Fall bei einer Zwangsversteigerung raus? Was ist da ihr Ertrag? Und das ist so ein bisschen das Szenario, was sie aufmachen. Und ja, das ändert sich natürlich, je nachdem, was das für ein Objekt insgesamt ist, wie das Objekt insgesamt dasteht, in welcher Lage, in welchem Zustand und so weiter und so fort. Aber auch, was haben wir für ein Gewerbe drin? Natürlich, so blöd es klingt, kann jetzt heute ein super laufendes Sternerestaurant unten drin sein, das in dem Moment der Finanzierung halt natürlich sehr gerne vielleicht unterstützt wird oder die Bank sehr gerne im Portfolio hat sozusagen und ein Jahr später geht das Sternerestaurant raus und man setzt da dann doch ein anderes, eher fluktuatives Gewerbe vielleicht rein, mit auch weniger Ertrag und so weiter und so fort. Mhm. Da kann einen die Bank natürlich nicht von abhalten sozusagen. Ja.
Das stimmt.
Es geht immer um den Zeitpunkt der Prüfung. Genau. Das ist einfach wichtig zu wissen. Das heißt, gerade bei einem Mehrfamilienhaus nochmal, das gilt aber grundsätzlich dafür, wenn man ganze Häuser kauft, also dementsprechend auch Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, sollte man sich sehr, sehr gut mit der Bausubstanz auch auseinandersetzen, weil wenn da irgendwas nicht passt, kommt das halt immer einem voll und ganz auf einen zu. Im Vergleich, wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung kaufe und die Eigentümerprotokolle gelesen habe, wo größere, Mängel in der Regel dann auch schon zu finden sind. Und selbst wenn noch nicht, weil es halt erst jetzt Ende des Jahres irgendwie rauskommt oder sonst irgendwas, trifft einen das halt einfach nicht so hart. Und nochmal ganz klar der Punkt, wenn du halt 6 Wohnungen kaufst an 6 verschiedenen Standorten, hast du halt eine gewisse Risikostreuung und kannst vielleicht auch unterschiedliche Konzepte fahren, je nach Standort. Nichtsdestotrotz, hat ein Mehrfamilienhaus auch sehr, sehr viele Vorteile.
Jetzt hast du es schon sehr schön zum Ende hin zusammengefasst. Ich habe mir gerade gedanklich schon das Ganze zurechtgelegt. Ne? Wie packt man das Ganze nochmal in eine Nutshell? Das hast du mir sehr professionell vorweggenommen. Von daher bleibt mir gar nicht mehr viel dazu zu ergänzen. Außer natürlich allgemein nochmal unser Webinar zu promoten, welches wir am 8.7. halten werden. Das ist ja jetzt schon bald, genau. Wie auch die letzten Male immer wichtig zu erwähnen, ne? Was erwartet euch da? Wir wollen euch einmal die Problematik mit der altbekannten Rentenlücke etwas genauer anhand einer schönen Geschichte verdeutlichen und euch Impulse mitgeben, wie gerade das Thema Immobilien ein wichtiger Bestandteil sein kann, um das Thema für euch zu lösen. Nicht der einzige, aber einer, der viele, viele Vorteile bietet bei überschaubaren Risiken, wenn man diese kennt. Darüber wollen wir mit euch sprechen. Das wollen wir euch einmal aufzeigen. Und Link zur Anmeldung findet ihr wie immer hier in den Shownotes oder aber über unsere Website. Genau, folgt uns auf Instagram, folgt uns, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Seid gerne weiterhin dabei. Wenn ihr Themen habt, die ihr besprochen haben möchtet, dann schickt sie uns gerne weiterhin zu. Wir bearbeiten diese dann und ergänzen sie dann und bringen so wie heute nochmal ein paar Themen aus dem Alltag mit rein und teilen sie mit euch. Ich danke dir, Friedo, ich danke euch fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge und sage, ja, bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Torben. Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.